Der letzte Kampf der letzten Generation. Klimakleber als kriminelle Vereinigung vor Gericht. Im Schwerpunkt des Tages neue Schockenthüllung um Jeffrey Epstein. Wollte der Kopf des Pädonetzwerkes Babys im Reagenzglas züchten? Und das Leiden der Kinder. In der Corona-Enquete-Kommission Sachsen rechnen zwei Lehrerinnen mit dem Lockdown-Start ab. Herzlich willkommen, liebe Zuseher, zu den Nachrichten auf 1. Gut eine Woche nach der jüngsten Veröffentlichung der Epstein-Files wird der Ton schärfer. Nun hat sich auch Russlands Außenminister Sergej Lavrov zu den Akten geäußert. Dabei ging es Lavrov weniger um die sexuellen Ausschweifungen im Umfeld Jeffrey Epsteins, sondern um das Netzwerk dahinter. Die Akten hätten das wahre Gesicht dessen offengelegt, was man den kollektiven Westen und den tiefen Staat nennt. Wörtlich erklärte Lavrov, man muss keinem normalen Menschen erklären, dass es sich dabei um reinen Satanismus handelt und dass dies jenseits menschlichen Verständnisses liegt. Die scharfen Worte sind offenbar auch eine Reaktion auf Berichte, wonach Epstein Kontakt zu Russlands Präsident Wladimir Putin gesucht haben soll. Mehr zu den neuesten Enthüllungen im Fall Epstein sehen Sie gleich in unserem Schwerpunkt des Tages. Seit vergangenem Donnerstag sitzt Bianca Witschel wieder in der Justizvollzugsanstalt Chemnitz. Die erneute Inhaftierung der Ärztin sorgt inzwischen auch auf politischer Ebene für scharfe Kritik. Die AfD-Bundestagsabgeordnete Christina Baum sieht Parallelen zur Zersetzung politischer Gegner durch die Staatssicherheit. Wörtlich sagte sie, das sind die gleichen Methoden, die im DDR-Regime angewandt wurden, um politische Gegner psychisch und physisch zu zerstören. Auch das BSW in Sachsen meldete sich zu Wort. Der Landtagsabgeordnete Jens Henschel-Töricht erklärte, der Fall Bianca Witschel zeigt exemplarisch, dass hier nicht Fehlverhalten sanktioniert, sondern ärztliche Therapiefreiheit kriminalisiert wurde. Zum ersten Mal müssen sich Mitglieder der Klimabewegung Letzte Generation in Deutschland wegen Mitgliedschaft in einer kriminellen Vereinigung vor Gericht verantworten. Nach Medienberichten ließ das Landgericht Potsdam am Montag eine entsprechende Anklage zu. Betroffen sind 4 Mitglieder der inzwischen umbenannten Gruppe. Ihnen wird vorgeworfen, an Angriffen auf die Raffinerie im brandenburgischen Schwedt sowie an einer Blockade des Berliner Flughafens beteiligt gewesen zu sein. Die Letzte Generation spricht von einem politischen Prozess. Auch heute richten wir den Blick erneut auf die Epstein-Akten. Denn mit jeder Auswertung kommen weitere dunkle Details ans Licht. Brisante Vorwürfe liefert nun ein FBI-Dokument in den Epstein-Files. So habe der ehemalige Premierminister Israels, Ehud Barak, Jeffrey Epstein zum Spion des israelischen Geheimdienstes Mossad ausgebildet. Noch weiter geht der US-Sicherheitsforscher Ian Carroll im Gespräch mit dem Journalisten Tucker Carlson. Er bezeichnet den israelischen Ex-Premier Barak gar als Agent-Händler, also als Führungsoffizier Epsteins innerhalb des Geheimdienstes.
Ich meine, bis hin zu Ehud Barak, wissen Sie, der meiner Einschätzung nach wie Epsteins Händler aussieht. Es sieht ganz danach aus, als ob wir all diese E-Mails haben, sowohl von Ehud Baraks E-Mail-Server jetzt, als auch aus Jeffrey Epsteins E-Mail-Archiv, wie ein Dokumentenfundus, die belegen, dass sie Geheimdienstoperationen auf der ganzen Welt und in den Vereinigten Staaten durchführen.
Laut dem FBI-Dokument soll Epstein nicht nur für den israelischen, sondern auch den US-Geheimdienst gearbeitet haben. Ebenso ein Mossad-Agent sei der Harvard-Rechtsprofessor Alan Dershowitz, der Epstein bei Prozessen wegen seiner Sexualstraftaten vertrat. Dershowitz habe wiederum Trumps Schwiegersohn Jared Kushner unterrichtet und viele weitere wohlhabende Studenten beeinflusst. Und offenbar sei im Fall von Epsteins Netzwerk rund um Sexstraftaten an Minderjährigen gar nie richtig ermittelt worden.
Viele wissen gar nicht, was im Prozess gegen Ghislaine Maxwell herauskam. Beeidete FBI-Aussagen, also die Aussagen von FBI-Agenten. Es kam heraus, dass sie bei der ersten Razzia in Jeffrey Epsteins Haus all diese Ordner mit den ganzen CDs darin gefunden haben, von denen wir jetzt Fotos haben, wie etwa Material über sexuellen Kindesmissbrauch, nicht gescannt. Wir haben all die Fotos der Ordner mit den ganzen verschiedenen kleinen Bildern drin. Sie fanden zunächst diese Ordner, all diese CDs und all die Festplatten. Sie fotografierten alles, nahmen es aber nicht mit, da dies nicht von ihrem Durchsuchungsbefehl abgedeckt war. Sie gingen und ließen das gesamte Material dort bei Jeffrey Epsteins Mitarbeitern auf seinem Anwesen zurück. Und dann baten sie sie später, es ihnen zu schicken. Und es wurde dem FBI von Jeffrey Epsteins Leuten zugesandt.
Doch Epstein war nicht nur in der Schattenwelt der Geheimdienste aktiv. Aus den Ermittlungsakten geht auch hervor, dass er die Transhumanismus-Agenda aktiv vorantrieb. E-Mails mit Brian Bishop, einem Entwickler von Bitcoin, zeigen, dass Epstein Pläne für genetisch veränderte Designerbabys unterstützte. Diskutiert wurden sogar menschliche Klonexperimente, bislang ein wissenschaftliches Tabu. Epstein war sich der moralischen Brisanz bewusst. Wörtlich schrieb er: "Ich habe keine Probleme mit der Investition. Das Problem ist nur, wenn ich als Führungskraft wahrgenommen werde." Das Projekt sollte ausgerechnet in einem Labor in der Ukraine stattfinden. Zudem finanzierte Epstein offenbar Stammzellenforschung am Massachusetts General Hospital in Boston mit dem Ziel genetischer Mutationen. Voraussetzung für die Gewinnung von Stammzellen ist die Vernichtung früher menschlicher Embryonen. Beobachter werten es als Alarmsignal, dass ausgerechnet ein verurteilter und nachweislich mit den Eliten aller Welt vernetzter Sexualstraftäter in diesem Bereich aktiv war. Zudem hatte Epstein weitaus engere Verbindungen in die Wissenschaft als bisher bekannt. Darüber berichtet nun auch die renommierte Fachzeitschrift Nature. Doch auch zur Pharmaindustrie hatte er enge Verbindungen. Gemeinsam mit Bill Gates und der US-Großbank JP Morgan plante er ein Geschäftsmodell Pandemie, bereits Jahrzehnte vor Covid. Dazu sagte der Schweizer Rechtsanwalt Philipp Kruse gegenüber auf 1.
Jeffrey Epstein hat einen intensiven Austausch gehabt. Das geht aus diesen E-Mails hervor. Und zwar mal im August 2011 mit dem CEO von JP Morgan, mit Mary Erdos. Und er hat Druck ausgeübt auf diesen CEO, auf diese Frau, und hat gesagt, also Bill is terribly frustrated. Bill ist also richtig frustriert, dass er so wenig finanzielle Unterstützung bekommt. Und Bill würde sehr gerne ein paar Sachen, die wir hier vorantreiben, würde er sehr gerne unterstützt sehen. Und deshalb müssen wir in diese gemeinsame Präsentation, hier geht es offensichtlich um eine Präsentation vor Investoren, müssen wir unbedingt noch ein zusätzliches Kapitel einbauen, nämlich Additional Money for Vaccines. Also hier sieht man, wie Jeffrey Epstein sich für die Sache von Bill Gates verwendet und beim CEO offenbar ein sehr hohes Standing genießt. Sonst könnte man hier doch gar keinen Einfluss nehmen.
Und welche Rolle spielte Epstein nun genau bei Pandemien?
Im Minimum hat Epstein gezeigt, dass er ein ausgezeichnetes Verständnis hat von diesem Markt, von diesem Geschäftsmodell und hat sich sehr frühzeitig hier eingebracht. Also er war eine Art Insider, aber ein Profiteur. Aber er war eben auch ein Katalysator. Er hat die Strukturen mitgeholfen anzutreiben, die Strukturen der Investoren und dann eben auch Strukturen, die darauf hinausliefen, konkrete Pandemie-Simulationen zu machen. Eine Pandemic Conference, wo Jeffrey Epstein als ein Schlüsselorganisator schon dabei war. Also er hat nicht nur einfach passiv profitiert von seinen Investitionen, sondern er hat das Ganze sehr aktiv befördert.
Die Epstein-Files haben inzwischen auch politische Konsequenzen. In Großbritannien trat der Kabinettschef von Premierminister Keir Starmer, Morgan McSweeney, zurück. Hintergrund ist seine Empfehlung, den langjährigen Epstein-Bekannten Peter Mandelson als Botschafter in Washington zu entsenden. In Norwegen legte die Diplomatin Mona Juul ihr Amt nieder. Gegen sie wird wegen Verbindungen zu Epstein ermittelt. Ihre Kinder sollen im Testament des Finanziers als Erben genannt worden sein. Auch in Frankreich zog Ex-Kulturminister Jack Lang Konsequenzen und trat vom Vorsitz des Instituts der arabischen Welt zurück. Gegen ihn und seine Tochter laufen Ermittlungen wegen Geldwäsche und schweren Steuerbetrugs im Zusammenhang mit Epstein. In den USA blieben Rücktritte bislang aus. Der republikanische Abgeordnete Thomas Massey fordert jedoch den Rücktritt von Handelsminister Howard Lutnick wegen mutmaßlicher Aufenthalte auf Epsteins Privatinsel und entsprechender Geschäftsbeziehungen. Zum System Epstein erscheint morgen Abend Teil 2 der brisanten Sondersendung von Auf 1 Chefredakteur Stefan Magnet. Haben Sie übrigens in den Massenmedien von Epsteins Verstrickungen mit dem Mossad oder der Transhumanismus-Agenda gehört? Auch bei dem Fall um Epstein berichten viele Medien nur sehr lückenhaft. Daher braucht es schonungslose alternative Medien. Unterstützen Sie unseren freien Journalismus jetzt mit Ihrer Spende unter www.auf1.tv/unterstützen. Der Dschungel hat einen neuen König, einen, der bei den Zuschauern des RTL-Dschungelcamps einige Erinnerungen wecken dürfte. Als Sieger ging ausgerechnet Gil Ofarim hervor. Der jüdische Sänger ist noch bestens durch seinen Versuch bekannt, einen Antisemitismus-Skandal zu provozieren. Angeblich wurde ihm in einem Leipziger Hotel wegen einer Kette mit Davidstern der Aufenthalt untersagt. Eine dreiste Lüge, wie sich später vor Gericht herausstellte. Kameraaufnahmen belegten, dass Ofarim gar keine Kette getragen hatte. Nicht nur die Krone-Hit-Radiomoderatorin Anita Ableidinger dürfte zornig gerufen haben. Zitat, das war doch der mit der Judenkette. Oder eigentlich der ohne Judenkette, wie einige Kommentatoren bereits spotten. Vor einem Monat endete der wohl größte Stromausfall in der Geschichte Berlins. 4 Tage lang waren rund 100.000 Menschen ohne Energie und Heizung bei strengem Frost. Für massiven Ärger sorgte das Verhalten des regierenden Bürgermeisters Kai Wegner. Der CDU-Politiker ging am ersten Tag der Krise Tennis spielen. Nun sorgt eine Stellungnahme der Senatskanzlei für Irritationen. In der Antwort auf eine Anfrage des BSW-Abgeordneten Alexander King wird Wegner zum entscheidenden Krisenmanager erklärt. Er habe die Krisenbewältigung politisch ermöglicht und durch seine frühzeitige Einbindung in den Krisenstab Ressourcen mobilisiert. Diese Darstellung widerspricht jedoch den bekannten Abläufen. So hätte das technische Hilfswerk deutlich früher und umfassender helfen können, wenn tatsächlich rechtzeitig reagiert worden wäre. Das sagt der Energiefachmann Stefan Spiegelsberger, der selbst im THW aktiv ist.
Also man kann nicht alle mit Strom versorgen, das nicht, aber wir hätten schon einige Notstromaggregate, große, die sind aber über ganz Deutschland verteilt. Und wir müssen immer angefordert werden. Wir würden mit Sicherheit mit noch viel mehr Leuten da gewesen sein, wir hätten noch mehr tun können, aber es war halt nicht gefordert von der Politik. Man hat ja auch diese Großschadenslage erst am späten Abend ausgerufen, obwohl am Morgen schon klar war, das dauert 5 Tage.
Auf 1 Nachrichtenleiter Martin Müller-Mertens bezeichnete die Antwort der Senatskanzlei als regelrecht verstörend. Wörtlich erklärte er, die Senatskanzlei betreibe einen Personenkult wie bei Hofe. Nicht nur Wegner, sondern auch seine Entourage hat jeden Sinn für die Realität verloren. Die Schließung von Schulen während der Corona-Zeit gilt heute als eine der folgenschwersten Maßnahmen der Lockdown-Politik. Am Freitag befasste sich die Corona-Enquete-Kommission im Sächsischen Landtag mit genau diesem Thema. Mit dabei 2 Lehrerinnen, Bianca Höltje und Sabine Pfeiffer. Ihnen ging es nicht um politische Schuldzuweisungen, sondern um die konkreten Folgen für die Schüler. In eindringlichen Worten schilderten sie das Leid der Kinder während der Lockdowns.
Ich habe Angst, dass meine Mama stirbt. Die hat nämlich Asthma, sagte im Frühjahr 2020 ein kleines Mädchen zu mir. Was sollte ich diesem Kind sagen? Ich wollte das Kind in den Arm nehmen und sagen, alles wird gut. Ich durfte das Kind nicht berühren, nicht in den Arm nehmen. Ich musste Abstand halten und musste Phrasen von mir gehen, um nicht als Corona-Leugner abgestempelt zu werden.
Und das hat mich ganz schwer selbst auch belastet. Die Durchführung der Corona-Selbsttests in den Schulen. Dann hatte ich Fälle, wo ein Kind natürlich die Anzeige hatte, der Test schlug an. Oh, was ist jetzt mit mir? Kriege ich jetzt Corona? Habe ich Corona? Werde ich schwer krank? Bis hin, oje, oje, was passiert jetzt mit mir?
Für Überraschung sorgte auch die Aussage von Gerald Heinze, dem Leiter der Abteilung Schulen im Dresdner Kultusministerium. Also einem Vertreter der Regierungsbürokratie. In diplomatischen Worten räumte er ein, dass staatliche Maßnahmen teilweise übergriffig und bevormundend gewesen seien. Ganz anders der Landesvorsitzende der staatsnahen Lehrergewerkschaft GEW, Burkhard Normann. Er lobte die Corona-Politik ausdrücklich. Besonders erfreulich sei die hohe Impfbereitschaft unter Lehrern gewesen, so der Funktionär. In Hessen arbeiten mehrere linke NGOs offen daran, die gesetzlichen Bargeldbeschränkungen für Asylsuchende zu umgehen und profitieren dabei von steuerlichen Vorteilen. Unter dem Dach der Initiative Frankfurt sagt Nein zur Bezahlkarte wurde am Samstag in Frankfurt am Main eine Wechselstube eröffnet. Dort können Migranten Gutscheine, die sie mit der sogenannten Bezahlkarte erworben haben, gegen Bargeld tauschen. Ähnliche Projekte gibt es inzwischen auch in anderen Städten. Die Bezahlkarte soll eigentlich verhindern, dass staatliche Leistungen zweckentfremdet werden. Durch solche Wechselstuben wird dieses Ziel faktisch ausgehebelt. Viele der beteiligten Gruppen, darunter Seebrücke Frankfurt und CI Frankfurt, gelten als gemeinnützige Vereine und genießen entsprechende steuerliche Vergünstigungen. Auf eins fragte deshalb bei der Frankfurter Stadtverwaltung und beim hessischen Innenministerium nach, ob angesichts dieser Aktivitäten eine Aberkennung der Gemeinnützigkeit geprüft wird. Bis Redaktionsschluss erhielten wir jedoch keine Antwort. Im schweizerischen Kanton St. Gallen wollte die Regierung heimlich eine Impfpflicht ins Gesetz aufnehmen, mit Strafen von bis zu 20.000 Franken. Doch nach enormem Widerstand kündigte die Kantonsregierung an, das Vorhaben zu überdenken. Organisiert wurden die Proteste unter anderem von der Bewegung Maßvoll. Auf eins hat mit deren Präsident Nicolas Rimoldi gesprochen.
Herr Rimoldi, es gibt zurzeit keinen gesundheitlichen Ausnahmezustand. Wie lautet die Begründung der Kantonsregierung St. Gallen, nun diese mögliche Impfpflicht einzuführen?
Die Globalisten und ihre gekauften Politiker von links bis rechts, die tun dasselbe wie wir. Sie bereiten sich vor auf die nächste Pandemie. Während wir Defensiven aufbauen, eine Burg sozusagen, damit wir beim nächsten Mal das gerade sofort stoppen, und das nächste Mal ist jetzt, sind die Pandemisten dran, anstatt aufzuarbeiten, bauen sie jetzt überall landesweit, national neue Gesetze, neue Maßnahmen, um beim nächsten Husten, beim nächsten Gesundheitsnotstand noch viel schlimmer die Menschen zu ruinieren und ihnen durch einen noch nie dagewesenen Grundrechtsentzug noch mehr Leid zuzufügen. Natürlich verkaufen sie das als für die Volksgesundheit, für die Demokratie und was auch immer. In Wahrheit ist es nur dasselbe alte Businessmodell von Big Pharma, möglichst viele sogenannte Spritzen, Impfstoffe zu verkaufen unter dem Vorwand, man kümmert sich um das Volk. Auch jetzt geht es nur um Macht und um Kontrolle.
Wie hat sich der Widerstand im Allgemeinen bisher auf die Pläne der Kantonsregierung St. Gallen ausgewirkt?
Maßvoll hat sofort massiven Widerstand organisiert, ganz viele Menschen aufgeklärt und ihnen auch gezeigt, was jeder Einzelne tun kann. Die Regierung vom Kanton St. Gallen, der Regierungsrat Bruno Dammann, ein sogenannter Mitte-Politiker, der war auch schon 2021 ganz schlimm drauf, die wurde überflutet mit über 2.500 Stellungnahmen. Die sind so am Rotieren, am Schlingern, dass die in den Anfangstagen, als wir das publik gemacht haben, den Medien sämtliche Auskünfte verweigert haben. Nun haben sie schon in Interviews angetönt, dass sie sich das nochmals überlegen. Nun, das reicht natürlich nicht. Es gibt auch Politiker im Parlament des Kantons St. Gallen, die sagen, gut, jetzt müssen wir im Parlament die Arbeit machen. Wir finden, nun, wenn jetzt die Politiker in den Parlamenten dieselben Kräfte, die für die menschenverachtenden Corona-Zwangsmaßnahmen verantwortlich sind, jetzt wieder entscheiden sollen, nun, das wäre äußerst naiv, diesen Altparteien zu vertrauen. Insofern erhöht maßvoll den Druck, massiv, bleibt dran. Im Juni soll das Gesundheitsgesetz, wo eben diese 20.000 Franken drinstehen, ins Parlament kommen. Da wird es wahrscheinlich ein Referendum geben müssen. Oder der Widerstand ist bis dann auf der Straße stark genug und sie kapitulieren. Auf das bauen wir nun und organisieren am Valentinstag, am 14. Februar, eine riesige Kundgebung für das Grundrecht auf körperliche Unversehrtheit in St. Gallen. My body, my choice.
Rechnen Sie nach dieser immensen Kritikwelle damit, dass die Regierung nun von der Einführung der Impfpflicht absieht?
Es ist ein Test. Sie wollen wissen, realisieren, wie stark ist denn diese Widerstandsbewegung noch? Wie stark ist diese Opposition? Kommen Sie damit durch, mit diesem Testballon, und dann kommt es überall in der ganzen Schweiz oder nicht? St. Gallen ist jetzt der erste Kanton, der es wirklich Impfzwang nennt. Andere Kantone haben schon solche Bußen. Im Kanton Zürich beispielsweise sind es 50.000 Franken. Im Kanton Wallis kann man bis zu 3 Monate ins Gefängnis kommen. Im Kanton Zug sogar in eine psychiatrische Anstalt, wenn man sich dem Impfzwang widersetzt. Andere Kantone haben noch gar nichts dergleichen. Der freiste aller Kantone, Kanton Schwyz, da gibt es keinen Impfzwang, noch keine solchen Bußen. St. Gallen ist jetzt wirklich der Test für uns, für die ganze Schweiz. Wie geht es weiter? Sie probieren, also marschieren wir in voller Stärke auf und werden am 14. Februar in St. Gallen, nicht nur der Regierung in St. Gallen, sondern der ganzen Schweiz zeigen, wie stark die Freiheitsbewegung ist und dass wir es nicht tolerieren, dass unsere Grundrechte eingeschränkt werden.
Sie haben es soeben angeschnitten. In anderen Kantonen gibt es bereits Impfobligatorien mit noch härteren Strafen. Der Öffentlichkeit wird das aber erst jetzt bewusst. Gibt es denn nun auch Forderungen, diese bestehenden Impfgesetze zu überarbeiten?
Daran arbeiten wir, weil es ist wichtig, hier in der Schweiz können wir diese Gesetze nur ändern und solche Grundrechtseinschränkungen verhindern, wenn wir in die Parlamente kommen. Insofern legt maßvoll einen großen Fokus darauf, immer mehr für Wahlen zu kandidieren, die Parteiwerdung abzuschließen und dem Stimmbürger in der Schweiz eine echte Alternative zu bieten. Kundgebungen alleine genügen nicht, sie sind wichtig und richtig, aber für eine nachhaltige Veränderung braucht es auch eine Veränderung in der Parteienlandschaft. Auf nationaler Ebene ist das neue Epidemiengesetz derzeit in Revision. Dort gibt es keine solchen Bußen. Und die Kantone eigentlich, gemäß geltenden Gesetzen, dürften sie gar nicht weitergehen als das Bundesgesetz. Dass Impfzwänge sowieso nicht rechtens sind, das ist ja sowieso logisch, weil es ist unser Körper und unsere Entscheidung. National haben wir uns auch schon geäußert zu Handeln des Parlaments, beim Gesundheitsdepartement, dass wir diese Revision des Epidemiengesetzes ablehnen. Wir haben hier eine solche Stellungnahme geschrieben, die findet sich auch auf unserer Webseite von Maßvoll, weil dort drin gibt es keine Aufarbeitung. Die menschenverachtenden Corona-Zwangsmaßnahmen werden dort für alle Ewigkeit reingeschrieben. Lockdown, Maskenpflicht, Zertifikatspflicht, Einschränkungen der Bewegungsfreiheit etc. Nur neu mit digitaler Identität, digitalem Zentralbankengeld, 15-Minuten-Städten und noch viel mehr KI-Horror, den wir uns heute noch gar nicht vorstellen können. Das fußt natürlich auf den Gesetzen der WHO, auf den neuen internationalen Gesundheitsvorschriften. Auch da haben wir zuhanden des Parlaments uns dagegen gewehrt. Der WHO-Pandemiepakt ist schon da, heißt, international, global sind die neuen Verträge da, eine nächste Pandemie zu starten. Jetzt ziehen die Kantone nach und das Schweizer Parlament. Die Schweiz ist also am entscheidenden Punkt, an der entscheidenden Weggabel. Geht es in Richtung mehr Freiheit oder in Richtung endlose Gesundheitsdiktatur? Dieser Verantwortung nimmt sich maßvoll an und wird alle Mittel einsetzen, die Freiheit zu retten.
Vielen Dank für das Gespräch, Herr Rimoldi.
Besten Dank.
Und damit wünsche ich Ihnen noch einen schönen und erholsamen Abend. Wir sehen uns morgen wieder hier bei uns bei den Nachrichten auf 1.